Wir lesen heute aus Hesekiel 34, die Verse 1 bis 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete bindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirte nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will meine Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen Israels sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. O Herr Jesus Christus, wir dürfen so dankbar sein, dass du diesen Hirtenstab hast. So dankbar sein, dass du einen großen und langen Plan hast. Nicht nur mit deiner Gemeinde, sondern auch ganz speziell für dein Volk Israel. Und dann auch mit der ganzen Welt. Herr, und du bist jetzt auch der Hüter und der Hirte deines Volkes Israel, was gerade so schwer in Bedrängnis ist. Du siehst den Schmerz und das Leid und die Furcht. Herr, und du siehst auf der anderen Seite die verstockten Herzen der Palästinenser. O Herr, du bist der, der dein Volk retten wird. Du bist dein Volk, der dein Volk schützen wird. Dafür dürfen wir heute schon danken. Herr, wir dürfen auch bitten, dass du die Herzen berührst von denen, die dein Volk angreifen, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie erkennen und erkennen geht nur über dich. Herr, diese Welt braucht dich so sehr. Mach du dich bald offenbar. Danke, dass du jetzt heute da bist. Segne Andreas. Lass ihn dein Wort verkündigen, so wie es für dich recht ist. Amen.
Ab Hesekiel 33 wird's hell. Und wir sind ja schon Hesekiel 34 und da wird's jetzt richtig hell. Hell mitten in dem Dunkel der babylonischen Katastrophe. Hesekiel ist ja der, der miterleben muss, wie tatsächlich das wahr wird, was keiner wollte. Dass die babylonischen Truppen Juda überrennen, dass Jerusalem erobert wird, dass der Tempel zerstört wird und dass die Bevölkerung weggeführt wird zu der Bevölkerung, die schon im Exil ist, noch mit dazu in das babylonische Exil. Hesekiel muss die Katastrophe miterleben, es wird rabenschwarz. Und gleichzeitig ist er der, der ab Kapitel 33 eben sagen kann, dass da Heil anfängt, dass es da hell wird. Und es geht einem das Herz auf ab Kapitel 33, 34, 35, 6. Es bleibt hell. Es bleibt hell. Und es geht einem das Herz auf, wenn man dieses 34. Kapitel liest. Und wir müssen das natürlich weiterlesen. Das wollen wir jetzt tun. Zu euch, meine Herde, heißt es in Vers 17, spricht Gott der Herr, siehe, ich will richten zwischen Schaf und Widdern und Böcken. Ist euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen dreht und klares Wasser zu trinken, dass ihr euch auch noch hineindreht und es trübe macht, sodass meine Schafe fressen müssen, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will selbst richten zwischen den Fetten und den mageren Schafen, weil ihr mit Seite und Schulter tränktet und die Schwachen von euch stießet mit euren Hörnern, bis ihr sie alle hinausgetrieben hattet. Will ich meiner Herde helfen, dass sie nicht mehr zum Raub werden soll, und will richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Land ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Feld ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Land wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen habe und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden und kein wildes Tier im Lande sein, soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand soll sie schrecken. Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Land und die Schmähungen der Heiden sollen nicht mehr sie ertragen müssen. Sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin, dass die vom Haus Israel mein Volk sind, spricht Gott der Herr. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Das mit dem Hirten, das fängt ja nicht erst in Hesekiel 34 an. Das ist ja eine lange Linie, die durch das ganze Alte Testament geht, und wir sind sozusagen hier in Hesekiel 34 auf dem Hochplateau des Alten Testamentes. Und vom Hochplateau des Alten Testamentes kann man zum einen zurückgucken, was ist bisher gewesen, und vom Hochplateau, das merken wir beim Lesen des Alten Testamentes, können wir auch rausgucken, vorausgucken, nämlich ins Neue Testament. Wenn wir zurückgucken, entdecken wir natürlich das Thema, dass Gott der Hirte Israels ist, ist ein ganz großes Thema im Alten Testament. Das fängt tatsächlich ganz, ganz vorne an. Es war der Patriarch, es war Jakob, der in seinem Testament das sagen kann, in 1. Mose 48, Vers 15, Gott ist mein Hirte gewesen mein Leben lang. Damit setzt er quasi diese Linie, diese Sprache, dass der Hirte erlebt wird als diese Leitfigur für das Volk Israel. Und klar, für unseren Kopf, wir mit unserem europäischen Hirtenverständnis sehen so irgendeiner übrig gebliebenen Hirten über die Schwäbische Alb laufen. Das ist klar, dass das funktioniert alles nicht. Wir haben das Hirtenbild tatsächlich zu nehmen, wie es uns in der Bibel präsentiert wird, wo an der Präsenz des Hirten das Überleben der Herde hing. Ganz einfach. Ohne Hirten keine Chance zu überleben. Das ist die Vorgabe gewesen. Und jetzt sagt uns hier der Patriarch, ich habe da so einen Hirten gehabt. Und dieser Hirte ist der Gott, dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der ist mein Hirte gewesen. Das geht weiter natürlich bei Mose, dass er in 4. Mose 27, 17 sagt, lass das Volk, lass die Gemeinde nicht ohne Hirten sein. Wir haben es natürlich bei David, denken Sie an den berühmten Psalm 23, oh, den kommen wir ja gar nicht aus, das ist klar. Wir haben es dann weiter bei einem Mann wie Asaf und seinem Psalmwort im Psalm 80, du bist der Hirte Israels. Wir haben es dann bei Micha ben Jimla, wir haben es bei Jesaja, Sie kennen das, Jesaja Kapitel 40, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wir haben es im Propheten Micha, wir haben es im Propheten Jeremia. In Jeremia, dachte ich, das muss ich Ihnen noch lesen, Jeremia Kapitel 50 wird deutlich, dass der Hirte eine unglaublich starke Person ist. Da geht es nicht nur um ein paar Schäfchen, die ein bisschen gekrault werden und die man irgendwo entlang führen, sondern in Jeremia 50 wird zum Ausdruck gebracht, wer so einen Hirten hat, der hat die stärkste Macht auf seiner Seite. In Jeremia 50 lesen wir zum Untergang Babylons in Vers 44 den Satz, wer ist mir gleich? Wer will mich meistern? Wer ist ein Hirte, der mir, dem Hirten, widerstehen kann? Also Hirte ohne Alternative. Wer diesen Hirten hat, der hat's. Das ist der Rückblick. Und jetzt kommt hier eben in Hesekiel 34, mitten im babylonischen Dunkel, die Erkenntnis. Tatsächlich, Israel hat diesen einzigartigen Hirten. Und dieser einzigartige Hirte ist jetzt mitten im babylonischen Exil präsent. Er ist nicht etwa jetzt eingeknickt, er hat sich nicht verabschiedet, er ist nicht raus aus der Geschichte, er ist richtig mittendrin. Das ist gerade das Wichtige, dass Hesekiel 34 eben nicht an der Ideallinie geschrieben wird, sondern mittendrin in der Katastrophe sagt ihn Hesekiel zu, euer Hirte, der Hirte Israels ist da. Und natürlich, jetzt gucken wir neutestamentlich nach vorne, können wir gar nicht anders. Wir können ja Hesekiel 34 gar nicht lesen, um nicht im Neuen Testament zu landen. Und natürlich entdecken wir, dass da die große Quelle ist für das Hirtenkapitel im Neuen Testament, für Johannes 10, wo dann Jesus auftritt und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte aus Hesekiel 34, Vers 32, wo es heißt, ich will ihn einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und dann kommt Jesus in Johannes 10 und sagt, das bin übrigens ich. Ich bin der aus Hesekiel 34. Jetzt ist der Hirte tatsächlich da. Natürlich sehen wir vor unserem inneren Auge Johannes 21 nach der Auferstehung, als dann Jesus zu Petrus das dreimal gesagt hat, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und damit das Thema vom Hirte noch eine Etage weiter runterführt. Wir haben Gott, den Hirten, wir haben Jesus, den Messias-Hirten und wir haben den großen Erzhirten aus 1. Petrus 5, der jetzt wiederum Hirten über seine Gemeinde einsetzt. Im großen Abschiedsrede in der Apostelgeschichte nimmt das ja dann auch Paulus auf, Kapitel 20, Vers 28, dass eben dieser Hirtendienst das prägende Element für die Gemeinde ist. Wir kennen Jesus in Lukas 15, das berühmte 100. Schaf. Wir haben die Berichte von Matthäus 18, wo das ganz ähnlich berichtet wird. Wir haben natürlich die Rede von Jesus in Markus 6, wo er das ganze Volk sieht wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also sie haben Hesekiel 34 wie eine große Plateauebene rückwärts in die ganze Linie des Alten Testamentes, vorwärts in die Linie des Neuen Testamentes und sie hören heute mit den Ohren unserer Zeit heute, der Hirte Israels ist da. Und der Hirte Israels ist stark. Und der Hirte Israels hat sich nicht verabschiedet. Und der Hirte Israels ist auch im Oktober 23 absolut einsatzstark und klar. Und er ist in Jesus der gute Hirte. Das allein ist ja schon für uns Geschenk genug, um Hesekiel 34 für uns heute Abend aufzunehmen. Und jetzt entdecken wir natürlich in Hesekiel 34, dass in diesem Kapitel eine ganz deutliche Vierteilung stattfindet. Wir haben ein erstes Feld, die ersten 10 Verse, wenn wir einmal das Panorama versuchen, ein bisschen zu unterteilen. Wir haben ein erstes Feld, die ersten 10 Verse, wo überraschenderweise, bevor der große Hirte in Aktion kommt und bevor er seinen Hirten, den Messias-Hirten, ins Rennen schickt, er erst einmal die Hirtenkritik übt. Und wenn es eine Hirtenkritik gibt, dann gibt es eine Kritik an den weltlichen und geistlichen Führungsschicht Israels. Hier wird deutlich zum Ausdruck gebracht, Israel, Nordreich, Südreich, grundsätzlich bei allen Ausnahmen hatte vielfach auch keine guten Hirten. Manche Ausleger meinen, man müsste sich entscheiden, ob die weltlichen Hirten, sprich Könige und Verantwortliche, eher gemeint sind oder eher die geistlichen Hirten, Priester, Propheten. Ich denke, so scharf wird das hier gar nicht unterschieden. Da, wo Israel geführt, da, wo Israel gelenkt, da, wo Israel geleitet wird, wo Hirtendienst geschieht, im umfassenden Dienst, da sagt hier Gott über sein Volk, ihr habt da Hirten gehabt, die haben sich an der Herde bereichert, die haben die Rechte zwar in Anspruch genommen, dass es ihre Herde ist, aber die Pflichten nicht entsprechend in Anspruch genommen. Also der Klassiker der Prokura. Ich habe Rechte und ich habe Pflichten. Es sind die Rechte an der Herde, was nun diese Führungsmacht betrifft. Und es sind die Pflichten an der Herde. Und die Pflichten haben sie stark vernachlässigt. Und deswegen geht es der Herde so, wie es geht. Unter anderem sind sie deswegen jetzt im babylonischen Exil gelandet, weil ihre entsprechenden Führungshirten sie in dieses Manöver hinein geführt haben. Scharfe Kritik, die hier geübt wird. Und dann kommt in Versen 11 bis 16 ein starker Wechsel. Dass Gott jetzt nicht nur einfach sagt, ich schicke euch mal ein paar bessere Hirten. Das wäre ja schon toll gewesen. Ich schaue mal, dass ihr eine bessere Leitungscrew kriegt, die es jetzt besser macht in der exilischen und der nachexilischen Zeit. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt hier ab Vers 11, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ich will meine Herde selbst suchen. Es ist die Eigeninitiative Gottes, wo Gott sagt, ich mache das jetzt selber. Ich mache das jetzt selber. Es sind Verse von ganz großer Nähe Gottes. Es sind Verse von einer ganz großen Intimität. Es sind Verse, mit denen Gott zum Ausdruck bringt, also es hilft gar nichts, ich komme selber. Ich komme selber und was will ich tun? Ich will sie natürlich suchen und ich will sie erretten. Ich will sie herausführen. Ich will sie sammeln. Ich will sie in ihr Land bringen. Ich will sie weiden. Ich will sie auf die besten Weiden führen. Ich will sie auf guten Auen lagern. Ich will ihnen selbst alles geben. Ich will sie lagern und nochmal und nochmal. Man weiß gar nicht, wann er aufhört. Ich will. Gott wendet sich mit seiner ganzen Person diesem Volk zu und sagt, jetzt mache ich den Hirtendienst zur Chefsache. Jetzt mache ich das selber. Einer der Ausleger hat es schön für mich formuliert. Er hat gesagt, das ist im Grunde das Hesekielsche Weihnachtsfest. Ja, das heißt, Gott kommt ganz, ganz nah ran. Gott kommt ganz, ganz, ganz nah ran mit seinem Ich will. Und dann gibt es einen Konzentrationspunkt. Vielleicht ist das in Ihren Bibeln sogar fett gedruckt, dieser berühmte Vers 16. Vers 16 nimmt in einer fünffachen Weise geballt auf, was jetzt dieser große Hirte vorhat zu tun. Ich will das Verlorene wieder suchen. Ich will das Verirrte zurückbringen. Ich will das Verwundete verbinden. Ich will das Schwache stärken. Und ich will, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und diese fünffache Beschreibung ist genau die fünffache Beschreibung der Kritik an den falschen Hirten. Denn da hieß es ja in Vers 3, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht und das Starke dreht ihr nieder. Und das alles, was ihr nicht tut, das mache ich jetzt selber. Das mache ich Gott jetzt selber. Ich mache das. Ich will das tun. Und nach diesem zweiten Teil nimmt er noch einmal Kritik an, aber jetzt nicht an der Elite, jetzt nicht an den Köpfen, sondern jetzt sagt er, ich schaue jetzt auch zwischen Schaf und Schaf ein bisschen genauer hin. Da gibt es also Ego-Schafe, die ja hier beschrieben werden. Schafe, die drängeln, Schafe, die wegschieben, Schafe, die mit ihren Hörnern da reintreten, Schafe, die das Wasser trüb machen, Sie haben es gehört, starke Bildsprache. Gott sagt also nicht nur in dem Sinn, ja, die Oberen, das war furchtbar bei euch und ihr seid alle ununterbrochen in der Opferrolle, sondern schaut genauer hin und sagt, jetzt sag mal ganz langsam, es gibt da auch bei den Schafen ganz große Unterschiede. Jetzt schaue ich mal ganz genau zwischen Schaf und Schaf hin. Und ich, der lebendige Gott, ich werde da selbst richten. Ich übernehme das jetzt und trete als Richter an der Stelle jetzt ganz deutlich auf. Und dann kommt er zu diesem dritten Abschnitt ab Vers 23. Und in diesem dritten Abschnitt taucht jetzt plötzlich ein neuer Spezialhirte auf. Hat er uns im zweiten Teil gesagt, ich mach's selber? Sagt er uns im vierten Teil, für das ich mach's selber, habe ich eine ganz besondere Figur. Ich habe nämlich einen einzigen Hirten, die Einszahl wird da besonders im Hebräischen hervorgehoben. Es gibt den nur einmal, diesen Hirten. Und den habe ich und den erwecke ich, der soll sie weiden. Das ist mein Knecht David, der wird sie weiden, der soll ihr Hirte sein. Das ist natürlich jetzt der messianische Höhepunkt hier in Hesekiel 34. Wir haben sonst nicht so sehr schrecklich viele direkte Messias-Texte im Propheten Hesekiel in diesem Kapitel. Aber hier ist nun einer, der ganz besonders herausragt, dass hier Hesekiel sagen darf, es wird einen ganz besonderen, einzigartigen, unvergleichlichen Hirten geben. Was ist das Besondere an diesem Hirten? Schauen Sie es mit mir ganz kurz an. Einmal, es gibt ihn, wie gesagt, nur einmal. Es gibt ihn nur einmal. Es ist nicht so, dass Gott sagt, den habe ich noch ein paar Mal im Petto und schicke euch dann 5 bis 10 von der Sorte, sondern ich schicke euch den einmal. Und es gibt ihn auch nur einmal. Ich habe von der Qualität auch nur einen. Und wir hören das in unseren neutestamentlichen Ohren und wissen natürlich, das ist der eine Sohn, der einzig geborene Sohn, von dem er sagt, der hat diese Qualität, der hat diese Hirtenqualität, der ist mit mir, Gott, dem Hirten, identisch. Und ich schicke euch diesen einen. Er ist der Knecht und er ist der Knecht Davids. Er kommt also aus der Davidslinie. Er wird Fürst genannt und er hat die Aufgabe, mit euch einen neuen Bund zu schließen. Da klingelt es natürlich bei uns, beim Stichwort Bund. Wir haben in den letzten Tagen uns um den einen Bund in einer Gruppe gekümmert, nämlich um den Mose-Bund, den Sinai-Bund, diesen großen, einzigartigen Bund, den Gott mit seinem auserwählten Volk geschlossen hat. Einzigartig. Und gleichzeitig, wir wissen es, begrenzt durch die Schuld und die Unfähigkeit des Menschen, diesen Bund tatsächlich einzuhalten. Es braucht einen neuen, anderen Bund. Es braucht diesen neuen Bund aus Jeremia 31. Und hier taucht er wieder auf. Dieser Hirte, der wird es tun. Der wird einen neuen Bund schließen. Im Propheten Hesekiel bekommt er den Namen Bund des Friedens. Dieser Bund hat ja unterschiedliche Beschreibungen. Hier wird er genannt Bund des Friedens. Dieser Hirte, dieser einzige Knecht Davids, der schafft einen Bund des Friedens. Und zwar interessanterweise wunderbar beschrieben in Vers 26. Geschieht das, so lesen wir, Luther übersetzt, auf meinen Hügeln. Der Hügel, der kleine Berg, der niedrige Berg, der hier gemeint ist, wo dieser Bund des Friedens geschlossen wird, damit ist Golgatha gemeint. Und deshalb für uns das Faszinierende, wer einmal in Israel war, vergisst das nie wieder. Dass wenn man da Richtung Jerusalem unterwegs ist und drumherum in die ganzen judäischen Berge sieht, merkt man, dass ja komischerweise Jerusalem selber gar nicht so enorm erhoben ist. Das ist überschaubar, ganz überschaubar. Und es ist ein niedriger Berg oder, wie man es auch übersetzen kann, ein Hügel. Und auf diesem niedrigen Berg beziehungsweise dem Hügel, da wird der Bund des Friedens geschlossen und von da geht Segen aus und da geht für uns das ganze Neue Testament auf. Und wir merken, dass nicht nur das erste Kommen von Jesus hier beschrieben ist, wenn der ganz besondere Hirte kommt, den Bund des Friedens schließt, das geht dann schon in die messianische Heilszeit hinein. Denn es kommen ja Schöpfungsveränderungen zum Tragen. Wir sind also jetzt schon im messianischen Friedensreich, das mit hineinspielt hier in Hesekiel 34. Und es bleibt noch nicht einmal beim sogenannten tausendjährigen messianischen Friedensreich, sondern am Ende nimmt uns hier Hesekiel mit hinein, dass tatsächlich über diesen neuen Knecht, über diesen Hirten, über diesen Bundesfriedensschließenden es dazu kommen wird, dass es so sein wird, dass der Herr Gott bei ihnen ist und ihr meine Herde sein sollt und Herde meiner Weide, wie es im Psalm 100 heißt und wie es im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 21, Vers 3 dann endlich im neuen Jerusalem bewahrheitet. Das Hesekiel 34 hat mindestens drei heilsgeschichtliche Auslegungsebenen. Mindestens. Die eine Welt, wenn der Messias kommt, sein Kommen und er den Bundesfrieden schließt. Die zweite Welt, die Erfüllung im messianischen Friedensreich. Und die dritte Welt in der Welt von Offenbarung 21 im neuen Jerusalem. Hesekiel 34 ist ein ganz wunderschönes prophetisches Stück. So, und was machen jetzt wir damit? Das ist jetzt für uns ja nichts Neues, dass wir da so einen Hirtentext vor uns haben. Aber wenn wir den Hirtentext jetzt so von Hesekiel 34 wieder hören und diese ganze Welt des Hirten bei uns ankommt, dann ist zum einen natürlich klar, ein erster Leitsatz heißt, Sie müssen diesen einen Hirten haben. Das ist ganz klar. Das müssen wir und wollen wir an den Anfang natürlich stellen. Erster großer Leitsatz, Sie müssen diesen einen Hirten haben. Diesen einen, spezifisch, unvergleichlich, gab es nie, wird es nie mehr geben. Nur diesen einen gibt es und den müssen Sie haben. Denn, erinnern Sie sich, Hesekiel 34 warnt einmal davor vor unserer kleinen Schafkämpferei untereinander und noch viel, viel schlimmer. Es gibt ja eine ganze Reihe von Hirten unterschiedlicher Kategorie, von denen der lebendige Gott sagt, die bringen es nicht. Die bringen es nicht. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht auf irgendwelche falschen Hirten reinfallt. Und Johannes 10 schwingt schon mit, dass eben da der Dieb kommt und in den Schafstall da reinmarschiert und entsprechend versucht, das Schaf für sich zu gewinnen und die entsprechend mitzunehmen. Ihr müsst also richtig gut aufpassen, dass ihr auf jeden Fall diesen Hirten habt. Ihr müsst diesen Hirten dabei haben, keinen anderen Hirten. Es gibt eine ganz eindrückliche Berichterstattung von Hans Lilje, das war ein Bischof im letzten Jahrhundert der Hannoverschen Kirche. Und Hans Lilje erzählt, wie er an einer Auslandsreise teilnehmen darf, die ihn nach Indien führt. Und dort wird er mit hineingenommen in die Zentrale der Theosophischen Gesellschaft, die dort ihren Hauptsitz hatte. Und in diesem großen Gebäude der Theosophischen Gesellschaft bekommt er eine Führung. Und in der Führung werden ihm vier Gemälde gezeigt von den großen Religionsstiftern, derer eben auch in dieser Theosophischen Zentrale gedacht wird. Und dann kommt er eben dabei an der Darstellung von Buddha und von Mohammed und von Zarathustra und eben auch von Jesus. Und er schaut sich diese Gemälde an und bekommt die erklärt. Und dann entdeckt er, dass eben Jesus dargestellt ist, interessanterweise, als der gute Hirte, der sich gerade ins Gestrüpp beugt und Schaf Nummer 100 da rausholt. Das ist die Darstellung von Jesus im Zentrum dieser theosophischen Gesellschaft. Und dann sagt dieser indische Guide ihm, zu diesem Bischof, können Sie prinzipiell entdecken, was der Unterschied ist zwischen der Darstellung aller anderen drei und der Darstellung von Jesus. Und Hans Lilje wartet auf die Erklärung. Dann sagt er, sehen Sie, Jesus ist der Einzige, der sich nicht um sich selbst kümmert. Die Darstellung anderer war alle fokussiert auf sich. Sie kennen die Darstellung eines Buddha. Jesus ist der Einzige, der sich nicht um sich selbst kümmert. Sie müssen, wenn schon Hirten, dann müssen Sie den Hirten haben. Den Hirten, den brauchen Sie. Den Hirten, den brauchen Sie. Und das ist dann, wenn man so einen Text liest, das wird einem dann wieder richtig klar vor Augen gestellt. Es gibt ja unendlich viele Alternativen. Meine Güte, es gibt unendliche viele Hirtenalternativen. Es gibt die aktiv sich irgendeinen Hirten aussuchen aus dem großen Portfolio der Weltanschauung und Religion. Es gibt denen, die merken gerade, dass sie von einem Hirten geführt werden, welche Art auch immer. Und es gibt die, die meinen, sie wären sich selbst der Hirte. Und jetzt kommen die Christen und sagen, nein, 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 nein. Ich will einen Hirten, natürlich will ich einen Hirten, aber ich will genau den und keinen anderen. Den will ich. Das ist mein Hirte. Ich will den Hirten. Denn einmal ist dieser Hirte stark. Dieser Hirte ist stark. Der Hirte Israels ist keine Pappfigur. Der Hirte Israels ist kein Weichei. Den Hirten Israels kann man nicht wegschieben. Den Propheten Jeremia, als da mal soeben das große babylonische Weltreich einknickt, weil der Hirte Israels auftritt, heißt es, die Gedanken Gottes wollen vollendet werden. Punkt. Das ist ein Satz. Das können Sie von sich nicht sagen. Ihre Gedanken werden meistens auch, Gott sei Dank, nicht vollendet. Aber selbst wenn Sie sie wollten, sie kriegen sie nicht vollendet. Nur von einem werden die Gedanken tatsächlich vollendet. Vom Hirten Israels. Seine Gedanken, seine Pläne, die werden vollendet. Das ist ein starker Hirte. Ein richtig starker Hirte. Ich brauche doch einen starken Hirten. Ich brauche doch einen, der klarkommt mit all diesen Kräften und Mächten, die es in diesem System gibt. Ich brauche doch keinen selbstverliebten Religionsstifter. Ich brauche einen starken Hirten, der mit großer Kraft sein Ding durchzieht. Und der, ganz erstaunlich, Rettungsinteresse hat. Der eben nicht als Diktator über allem steht, sondern seine Stärke genau dazu nutzt, mit seiner ganzen Stärke hineinzuwirken in dieses kranke, kaputte System dieser Welt, um hier rettend tätig zu sein. Das Menschensohn ist tatsächlich gekommen, Lukas 19, das Verlorene zu suchen, zu finden und zu retten. Das ist es doch. Ich brauche diesen starken Hirten mit dieser Rettungskraft. Schaf 100 muss gefunden werden. Nur mit dem kann ich und will ich unterwegs sein. Und ich will auch deswegen mit ihm unterwegs sein, weil er der Einzige ist, der in einer unglaublichen Selbstlosigkeit in diesem Universum unterwegs ist. Der eben nicht das Schaf ausbeutet. Der nicht in der Art und Weise versucht, auf Kosten des Schafes sich ein schönes Leben zu machen, sondern der umgekehrt sein Leben gegeben hat für diese Schafe. Und der gleichzeitig noch in einer unglaublichen Leitungskompetenz Gedanken der Weisheit und der Intelligenz besitzt, da können wir kleinen doofen Schafe ja alle einpacken. Ich werde auf diesen Hirten, natürlich werde ich auf diesen Hirten und auf diese Kompetenz setzen. Und das Letzte ist, ich werde auf diesen Hirten setzen, weil nur bei ihm gibt es diese Form von Geborgenheit, die mir sonst niemand und nichts in diesem Universum geben kann. Lukas 15, er nimmt das verlorene Schaf auf die Schulter und trägt es nach Hause. Was für ein traumhaftes Evangelium steckt in Lukas 15. Den Hirten, den will ich. Ich will keinen anderen Hirten haben. William Busch erzählt, wie er einmal eine kirchliche Trauung durchgeführt hat. Die fand in einer großen, kahlen Kirche statt, so sagt er. Und da waren die paar Hansel von dieser Hochzeitsfeier, diesem riesen Kirchenschiff. Und dieses Ehepaar, was da eben heiratete, und die haben sich noch so einen Trauzeugen dabei, der von Kirche und Glauben offensichtlich, so sagt William Busch, keine Ahnung hatte. Der so gute Miene zum Spiel zu machen, von dem man nicht wusste, wo muss ich mich hinstellen, was singt man, was soll ich eigentlich hier tun? Und seine ganze Persönlichkeit eigentlich nur ausstrahlte, ich bin hier fehl am Platz in diesem irren Club der übrig gebliebenen Christen. Und William Busch war auch nicht ganz angetan von dieser etwas übersichtlichen Veranstaltung, die er da zu halten hatte. Nun war aber die Braut ganz offensichtlich Mitarbeiterin im Kindergottesdienst gewesen. Und deswegen haben sie für diese Hochzeit noch alles zusammengekarrt, was irgendwie an Kindern noch halbwegs da war. Und dann haben die damals dieser Braut ein altes Kinderlied gesungen, das sie bei ihr gelernt hatten. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und dann erzählt William Busch, wie plötzlich dieser Trauzeuge anfängt zu weinen. Der steht da in der kahlen, kalten Kirche mit ein paar wenigen Personen, die die Hochzeit feiern, und der fängt dann zu weinen. Gott sei Dank, dass er anfängt zu weinen. Dass er wenigstens noch gemerkt hat: Ich habe keinen Hirten. Und jedes dieser kleinen Kinder hat tausendmal besser als ich. Meiner ganzen Gottlosigkeit, meinem ganzen Gehabe, meinem ganzen Auftritt, meinem ganzen Sein. Wenn ich keinen Hirten habe. Wenn ich keinen Hirten habe. Ein armer Mensch. Jedes dieser Kinder, das zur Herde Christi gehört, hat es tausendmal besser als alle anderen, die sonst so das Universum streuen. Ich muss diesen, genau diesen Hirten haben. Und Gott sei Dank für jeden von uns, der heute Abend das singen und sagen kann: Der Herr ist mein Hirte. Das ist der eine Leitsatz. Und der andere Leitsatz ist natürlich: Ich muss nicht nur diesen Hirten haben, sondern ich möchte jetzt auch diesen Hirten in seinem Hirtesein für mich erleben. Ich möchte diesen Hirten für mich auch erleben. Und da stehen wir jetzt tatsächlich vor diesem Vers 16. Dieser Vers 16 hat eine ganz gewichtige Wirkungsgeschichte gehabt in der christlichen Gemeinde. Dieses: Ich will das Verlorene wieder suchen. Ich will das Verirrte zurückbringen. Ich will das Verwundete verbinden. Ich will das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ja, das ist vom großen Hirten einzigartig gesagt. Aber dieses Wort, Hesekiel 34, 16, ist das Wort, was in der Reformationszeit eine besondere Wirkung bekam. Denn tatsächlich dieser vielseitig begabte Mönch, Martin Bucer, der sich tatsächlich aus dem Elsass kommend seine Begegnung hatte mit den Reformatoren, mit dem württembergischen Reformator, mit Brenz und auch mit Luther, kam zum Glauben und kam zur protestantischen Bewegung und war dann fortan, Martin Bucer, fortan zuständig für die Reformation in Straßburg. Das war sein Gebiet. Und das, was ihm besonders am Herzen lag, war, dass die dann jetzt zur protestantischen Bewegung gehörenden, dass sie jetzt in ihrem Zusammensein, in diesem Herdenzusammensein, dass das gut für sie wird. Und so war er der, der tatsächlich im Jahr 1538, das ist also jetzt fast ein halbes Jahrtausend her, das Buch geschrieben hat von der wahren Seelsorge und dem rechten Hirtendienst. Von der wahren Seelsorge und dem rechten Hirtendienst. Und Sie ahnen schon, er hat eine ganz einfache Gliederung, hat 5 Punkte. Es sind diese 5 Punkte aus Hesekiel 34, 16. Er hat gesagt, in diesen 5 Punkten spielt sich alle wahre Seelsorge ab. In diesen 5 Punkten spielt sich eigentlich alle wahre Seelsorge ab. Ich will das Verlorene wieder suchen. Ich will das Verirrte zurückbringen. Ich will das Verwundete verbinden, ich will das Schwache stärken und was Fett und Starkes behüten. Man muss das nicht unnötig dogmatisieren, aber man spürt etwas von der Kraft dieses Wortes, dass der lebendige Gott in Jesus als unser Hirte genau so in unser Leben hineintritt, genau so. Und viele von uns sind ja wirklich schon ein paar Jahre und Jahrzehnte unterwegs. Und die werden sagen: Ja, genau so war Jesus. So war Jesus zu mir. So war Jesus zu mir, dass er einmal mich so gesucht hat, dass ich ein von Gott Gesuchter bin. Klar, einmal, damit ich endlich zum Glauben an Jesus Christus kam, das ist das eine. Das Verlorene Wiedersuchen. Richtig, richtig, ganz, ganz wichtig. Und dieses Grundsatzauftrag von Jesus, dass er der Suchende ist. Und es gehört natürlich zu unserem Kernbestand unseres Glaubens, dass wir Jesus als einen Suchenden beschreiben. Und in diesem Wort des Suchenden kommt etwas zum Ausdruck, was Sie sehr schnell nachvollziehen können. Ich möchte Sie einfach daran erinnern, wenn ich etwas suche und nicht aufhöre, etwas zu suchen, dann zeigt das, wie wichtig das zu Suchende für mich ist. stellen Sie sich vor, Sie haben einen schweren Eichenschrank da bei Ihnen im Wohnzimmer rumstehen und jetzt rollt da dämlicherweise ein Euro darunter. Ach, bei allem Respekt, ja, dann ist er halt weg. Meine Güte, in ein paar Jahren werde ich umziehen, dann muss der Eichenschrank auch weichen und bis dahin Ruhe da unten in Frieden. Ich kann auch ohne diesen Euro leben. Aber stellen Sie sich vor, es würde Ihr Ehering darunter kullern. Oder was wollen Sie noch haben? Ein Geldscheinpaket, irgendwas anderes. Also Sie würden sagen, das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Eichenschrank hin, Eichenschrank her, der muss weg. Das ist so wichtig, das muss ich wieder haben. Und jetzt kommt Jesus, das ist mir so wichtig. Nein, besser, du bist mir so wichtig. Ich muss dich haben. Die Beschreibung von Jesus in seiner suchenden Tätigkeit zeigt etwas von seiner Wertangabe uns gegenüber. Das ist wertvoll, absolut wertvoll. Und für was Wertvolles geben Sie Ihren ganzen Einsatz. Für etwas Wertvolles werden Sie initiativ. Da bleiben Sie nicht einfach stehen. Das ist für Sie von der Notwendigkeit bestimmt. Und deswegen ist der erste Satz so ein wichtiger, seelsorgerlich wesentlicher Aspekt, dass wir Jesus als den erleben, der tatsächlich nicht nur einmal im Sinn des Evangelistischen, sondern permanent in dieser Ausrichtung auf uns da ist. Ich werde dich suchen. Du bist mir so wichtig. Ich suche dich. Und ich suche dich auch, wie heißt es im zweiten, wenn du verirrt bist, dann werde ich dich zurückbringen. Und das Tröstliche ist ja dabei, das zu begreifen, wenn das man für Christen auslegt, dass man ja da plötzlich merkt, tatsächlich, das kann passieren, dass wir Jesus-Leute uns verirren. Dass man uns wieder zurückholen muss. Dass wir uns verlaufen haben. Dass wir nicht da geblieben sind, wo wir eigentlich hingehören. Das ist ja die Sprache. Es ist ja nicht nur eine evangelistische Sprache. Es ist auch die Sprache für unser Leben. Keiner von uns kommt doch so glatt einfach durch und marschiert mal eben nach seiner Bekehrung die nächsten 80 Jahre auf einer ganz geraden Linie durchs Nachfolgeuniversum. Sondern wir leben doch immer wieder, wo wir abgewichen sind, wo wir hängen geblieben sind, wo wir vielleicht über Jahre geparkt haben, wo wir uns furchtbar verlaufen haben. Und dann heißt es hier, ich will das Verirrte zurückbringen. Das zu begreifen ist ein riesengroßes Geschenk und ein ganz großer Trost. Und dazu gehört eben auch, dass hier heißt, das Verwundete muss verbunden werden und das Schwache muss gestärkt werden. Und noch einmal, denken Sie jetzt nicht nur im außerchristlichen Bereich, denken Sie für uns. Das Begreifen innerhalb unserer Gemeinschaft, das ist ein, ja, was ist das? Sie kennen diese Sprache von Adolf Schlatter, ich habe es schon ab und zu mal zitiert, dass der große Tübinger Theologe gesagt hat, die Gemeinde Jesu ist ein einziges riesengroßes Lazarett. Aber das gefällt uns doch nicht. Wir wollen doch kein Lazarett hier haben. Wir wollen eine dynamische Energietruppe sein, die top gestylt nach vorn unterwegs ist und ein bisschen was auch darstellt. Und jetzt sagt, das ist ein Krankenlager. Und das hat er wirklich ernst gemeint. Adolf Schlatter hat Anfang des letzten Jahrhunderts ein Haus eingeweiht, für das er auch viel Geld gesammelt hat und auch selbst investiert hat, für Theologiestudenten und für all das, was also eben da in Tübingen da gebraucht wurde. Und hat er bei der Einweihung gesagt, tatsächlich, muss man sich vorstellen, ein Haus für Theologiestudenten, dies ist ein Lazarett für die ganzen kranken Professoren und Studenten. Denn wenn du ein wahres Gotteskind bist, dann weißt du, ich bin krank und muss ins Lazarett gehen. Das war seine Beschreibung. Und Hesekiel 34 sagt, es kann sein, dass ich verwundet bin. Es kann sein, dass ich schwach bin. Und allein, dass das sein darf, ist schon Trost. Ich bin nicht die Ausnahme, dummerweise ist, was passiert, ich wurde verwundet, ich bin schwach. Sondern es ist Realitätsbeschreibung von Gemeinde Jesu. Und so dürfen wir Jesus für uns so erleben, dass er nicht überrascht ist, dass es in seiner Gemeinde Verwundete und Schwache gibt. Und dass ich vielleicht ein solcher Verwundeter und Schwacher bin. Ja, es gibt auch Starke, heißt es ja auch. Und was stark ist, das heißt dann noch, was fett und stark ist, aber das ist was anderes. Also was fett und stark ist, das will ich behüten, das will ich behüten. Ich werde also das noch pflegen und fördern, was gut ist. Ja, richtig. Und jetzt haben Sie ein ganz eindrückliches Bild. So ist Jesus zu Ihnen, so ist Jesus zu dir, so ist Jesus zu mir, so. Und davon darfst du ausgehen, so darfst du ihn für dich wissen, so darfst du ihn für dich erleben. Er sieht dich an und weiß, ich suche dich, ich bringe dich zurück, ich verbinde dich, ich stärke dich und was stark ist, fördere ich. Das ist der zweite Leitsatz. Und der dritte Leitsatz? Ich bin ja jetzt nicht nur Patient im Lazarett, sondern Sie ahnen es schon. Ach so. Jetzt werde ich auch noch angestellt im Lazarett. Ich kriege noch eine andere Rolle. Ich kriege noch mal eine andere Rolle. Ich bin nicht nur der Patient. Ja, das bin ich, das bleibe ich auch. Aber wir alle kriegen noch einmal eine andere Rolle. Es werden wir plötzlich angestellt im Lazarett, für die anderen im Lazarett. Und haben im Auftrag von dem, dem das Lazarett gehört, im Auftrag des guten Hirten, genau so zu handeln. Genau so. Sucht das Verlorene, bringt das Verirrte zurück, verbindet das Verwundete, stärkt das Schwache, baut auf, was stark ist. Und jetzt wird's rund. Das sind die drei Leitsätze vom wahren Hirtendienst. Ich will keinen anderen Hirten haben. Ich will genau diesen Hirten haben. Ich will den Hirten für mich so erleben und so erwarten und so mit ihm rechnen. Und ich werde vom Hirten so angestellt, damit das geschieht. Und wenn wir das miteinander erleben, dann ist es wie so oft, wenn wir miteinander Bibelstunde haben und dann eine Abendmahlsfeier planen und die richtet sich nicht nach unseren Predigtexten. Aber dass man da bei der Vorbereitung denkt, also besser passt ja jetzt nicht mehr. Dass dieser gute Hirte uns an seinen Tisch einlädt. Und dass er sagt, das habe ich für euch getan. Ich habe mein Leben für euch, meine Herde, meine Schafe gelassen, damit ihr leben könnt. Damit das Verirrte, damit das Verlorengegangene, damit das Verwundete, damit das Schwache, damit das Stärkende tatsächlich hier leben kann. So lädt er uns an diesem Abend, dieser gute Hirte Jesus, an seinen Tisch. Und wir sagen, ja selbstverständlich, wenn der Hirte ruft, ich komme. Zu dem Hirten, an dem Tisch, da komme ich hin. Und lass mich von ihm versorgen mit dem, was ich brauche. Für mein Leben, in meiner Schwachheit, in meinem Verirrtsein, in meinem Verwundetsein, in meinem Starksein, in meinem Verlorensein. Und gleichzeitig wieder neu ermutigen, dass er mich so einsetzen kann, dass Ezekiel 34, 16 auch bei meinen Schwestern, meinen Brüdern und bei denen geschieht, die noch gar nicht in der Herde sind. Das ist Jesus, unser Hirte. Lebendiger Gott und Vater, du großer Hirte Israels und du, Herr Jesus Christus, unser Hirte, wir beten dich an und wir danken dir, dass wir dich gefunden haben und dass wir keinen anderen Hirten brauchen und auch nicht wollen und alle anderen Hirten auch strikt ablehnen. Du bist der einzige gute Hirte. Dir gehören wir, dir folgen wir, dir vertrauen wir. Deine Stimme kennen wir, dir gehen wir nach. Wir preisen dich darüber, dass du es bist, der in dieser ganz besonderen Weise ununterbrochen sich uns so zuwendet. Wir danken dir für deine Art, mit uns umzugehen. So voller Liebe und Zuwendung. Herr Jesus, wie gut haben wir es bei dir. Wir beten dich darüber an. Und wir bitten dich, dass du auch umgekehrt uns jetzt wieder einstellst, dass wir teilhaben dürfen an deinem Hirtendienst für andere. Das Verlorene zu suchen, das Verirrte zurückzubringen, das Verwundete zu verbinden, das Schwache zu stärken und das Starke zu fördern. Danke, dass du auch an diesem Ort und in dieser Gemeinde unser Hirte bist. Gelobt seist du. Amen.